Am Nachmittag des übernächsten Tages kamen sie. Und ihre Stärke erschütterte sogar Edmund Tudor. Walter Devereux und sein Cousin Sir William Herbert hatten 2000 Mann aufgeboten, die wie Heuschrecken im Dorf einfielen und es plünderten. Die Dorfbevölkerung war rechtzeitig geflohen, die Männer in die Festung, Frauen und Kinder ins nahegelegene Franziskanerkloster. Und noch ehe es Abend wurde, marschierten die Marcher Lords auf das Tor der Burg. Aufgrund der steilen Hügellage hatte Carmarthen keinen Graben und das Fehlen einer Zugbrücke machte das Tor verwundbar. Doch die Baumeister hatten diesen Schwachpunkt bedacht. Das hölzerne Tor selbst war fast vollständig mit dicken Eisenplatten bewehrt und die Stäbe des Fallgitters waren armdick. Durch Pechnasen am Torturm konnte man Angreifer mit allem begießen und bewerfen, was man zur Hand hatte. Julian spähte durch eine dieser Luken auf den Burghügel hinaus. »Es sieht so aus, als seien sie für heute schlafen gegangen«, berichtete er. Lucas Durham, der mit ihm zur Nachtwache eingeteilt war, zog ihn am Ärmel zurück. »Was nicht heißt, dass sie nicht noch munter genug wären, um einen gar zu naseweißen Warringham vom Turm zu schießen.« Wie Fitzroy und Harley hatte auch Lucas die letzten Kriegsmonate in Frankreich erlebt. Im Gegensatz zu Julian verfügten seine drei Ritter also über Kampferfahrung. »Ich kann nicht glauben, dass sie allen Ernstes einen Rambock mitgebracht haben«, fuhr Lucas fort. »In Wales führt man Krieg wie in England vor 200 Jahren.« »Ich nehme an, es liegt an der unzugänglichen Gegend, oder? Hier kannst du keine Geschütze herschaffen oder in Stellung bringen.« »Stimmt«, Lucas gähnte herzhaft. »Jedenfalls, wenn Ihnen nichts Besseres einfällt als ein Rambock, werden wir hier drin alle graue Bärte kriegen, ehe Sie die Burg einnehmen.« »Ich hoffe, du hast recht«, erwiderte Julian ein wenig unbehaglich. Das Fallgitter hatte dem zweistündigen Ansturm des Rambocks standgehalten, aber es war sichtlich verbogen. Fast 2 Wochen belagerten Walter Devereux und William Herbert die mächtige Burg von Carmarthen. Doch weder der Rambock noch der Hunger besiegelten die Niederlage ihrer Verteidiger, sondern die tückischste und abscheulichste aller Waffen. »Verrat! Auf, Männer, zu den Waffen! Verrat! Wir sind...« Der Ruf endete in einem gellenden Schrei. Julian fuhr aus dem Schlaf auf. »Was ist passiert?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Algernon. »Beeil dich, hier!« Er drückte Julian sein Schwert in die Finger. Lucas stand am Fenster und schaute in den Burghof hinaus. »Das Tor ist gefallen! Irgendwer hat sie reingelassen, Gott verflucht!« Die Knappen kamen mit verschreckten Mienen hereingestürzt und halfen ihren Herren schweigend in die Rüstungen. Julian legte seinem Neffen die Hand auf die Schulter. »Gut gemacht, Alexander. Bleibt hier. Und habt keine Furcht. Niemand wird euch etwas antun.« »Ja, aber was ist mit euch, Sir?« entgegnete Alexander ängstlich. »Gute Frage«, dachte Julian. Er hatte genug Schauergeschichten von jungen Rittern gehört, die bei ihrer ersten Bewährungsprobe die Nerven verloren, sich verkrochen und rettungslos entehrt hatten. Und die Lage war verzweifelt genug, um ihn in Versuchung zu führen. Edmund Tudor hatte nicht einmal 300 Mann auf Carmarthen. Sie waren hoffnungslos unterlegen. »Jetzt wird sich zeigen, was Warwicks Ausbildung wert war«, fuhr es Julian durch den Kopf. Er stülpte den Helm über und folgte seinen drei Rittern eilig zur Treppe. Im Burghof herrschte dichtes Kampfgetümmel. Julian blieb kaum Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen. Schon stellte sich ihm ein Mann in einer altmodischen Rüstung in den Weg. Julian hob das alte Warringham-Schwert gerade noch rechtzeitig. Die Klinge seines Gegners krachte darauf nieder. Julian lenkte den Hieb geschickt nach unten ab, aber er spürte den Schlag bis in die Schulter. Er umrundete den Feind behende und griff ihn auf der schwachen linken Seite an. Nach 3 oder 4 Streichen hatte er den Zweikampf unter seine Kontrolle gebracht, drängte den anderen zurück. Julian sah ihn mit der linken den Dolch aus der Scheide reißen, trat ihn ihm aus der Hand und als der Mann seitwärts taumelte, stieß er ihm das Schwert in die Brust. Das Knirschen von Stahl auf Stahl kam ihm unglaublich laut vor. »So fühlt es sich also an«, dachte er. »Du hast einen Mann getötet und wirst nie erfahren, wer er war.« Aber er hielt sich mit dem Gedanken nicht auf und befreite seine Klinge aus dem Leib des Gefallenen. Warwicks Ausbildung hatte ihn auf diese Stunde perfekt vorbereitet, stellte er fest. Julians Bluttaufe währte kaum eine Stunde. Im Schein der Fackeln und zunehmenden Brände hatte er Tudor im Zentrum des Schlachtgetümmels entdeckt und versucht, sich zu ihm durchzukämpfen, um ihm beizustehen. Aus dem gleichen Grund hielten Lucas, Algernon und Frederick sich immer in Julians Nähe, und so drangen sie alle vier nach und nach ins Innere des Hofs vor. Doch als ein Mann in einer kostbaren Rüstung sich Edmund zum Kampf stellte, stieß der das Schwert ins Gras. »Es ist genug«, hörte Julian ihn sagen. »Sir Walter Devereux?« »Der bin ich, my Lord of Richmond.« Auch Devereux ließ die Waffe sinken und verneigte sich höflich. »Ich begebe mich in eure Gefangenschaft, Sir Walter, unter der Bedingung, dass ihr diesem Gemetzel hier ein Ende macht und meinen Männern freien Abzug gewährt.« Walter Devereux zog den Helm vom Kopf. »Wieso glaubt ihr, ihr könntet Bedingungen stellen, my Lord? Wie ich es sehe, habt ihr diese Schlacht und diese Festung verloren.« »Das bestreite ich nicht. Die Frage ist, wie hoch der Preis für euren Sieg sein soll. Noch stehen ein paar von uns. Und wenn ihr darauf besteht, nehmen wir noch das eine oder andere Dutzend von euch mit ins Jenseits. Euch zum Beispiel, Sir.« Er lächelte liebenswürdig. Devereux brummte abschätzig, überlegte einen Augenblick, dann rief er ein paar Befehle über die Schulter, und wenig später erscholl ein Trompetensignal. Das Waffenklirren verstummte. Nur das Knistern der Brände und das Stöhnen der Verwundeten waren noch zu hören. Ein zweiter edel gerüsteter Ritter trat hinzu. »My Lord of Richmond«, grüßte er. Ein Hauch von Spott lag in seiner Stimme. Ein mattes Lächeln huschte über Edmunds Züge. »Ich schätze, Förmlichkeiten wären ziemlich lächerlich, Will.« »Sie kennen sich«, erkannte Julian ungläubig. Später erfuhr er, dass Edmund Tudor und William Herbert, den alle wegen seines schwarzen Barts Black Will nannte, als Knaben Freunde gewesen waren. »Sergeant, sorgt dafür, dass die Brände gelöscht werden«, befahl Herbert. »Wir brauchen Carmarthen intakt.« Devereux wandte sich an einen seiner Männer. Er wies auf Tudor. »Bindet ihm die Hände, schafft ihn ins Verlies und legt ihn in Ketten.« Der Soldat trat hinter Edmund und riss ihm die Hände auf den Rücken. »Was fällt euch ein, Devereux?« protestierte Julian. Edmund wandte den Kopf in seine Richtung. »Du hältst den Mund. Reite nach Hause und warte dort auf weitere Order. Es besteht keine Veranlassung, dass du dich hier einmischst. Hast du verstanden?« Julian war klar, dass Edmunds eindringlicher Blick ihm etwas mitteilen wollte, aber er kam nicht dahinter, was es war. Er nickte unsicher. »Befriedige meine Neugier, Will«, bat Edmund. Herbert grinste flüchtig. »Du willst wissen, wer uns reingelassen hat?« Edmund nickte. »Man weiß schließlich nie, wie das Schicksal sich wenden mag, und sollte ich eines Tages wieder ein freier Mann sein, wüsste ich doch zu gern, wer der Judas war.« Herbert nickte Devereux zu, der einem seiner Männer ein Zeichen gab. Nach wenigen Augenblicken öffnete sich eine Gasse in der Schar der Soldaten, und einer von Devereux' Männern schob einen offenbar unwilligen Jungen vor sich her. Voller Schrecken erkannte Julian den mürrischen Knaben, der Edmunds Page gewesen war. »Rhys?« Edmund empfand offenbar mehr als Schrecken. Seine Augen waren wie vor Grauen geweitet. Kopfschüttelnd sah er den Jungen an. »Warum hast du das getan? Wie konntest du?« »Weil ihr Wales dem verfluchten englischen König unterwerfen wollt. Ihr verratet das walisische Volk.« »Nein, Rhys. Der Verräter bist du, an deinem Volk und an deinem eigenen Blut. Gott steh dir bei, Rhys ab Owain.« »Ab Owain?« Julian kam ein furchtbarer Verdacht. Doch noch während er mit sich rang, ob er gegen Edmunds ausdrückliches Verbot etwas sagen sollte, brach der plötzlich in sich zusammen und fiel ins Gras. Julian kniete sich ins Gras, nahm Edmund den Helm ab und enthüllte eine Wunde am Hinterkopf, die lebhaft sprudelte und das vermutlich schon eine ganze Weile tat. Nur hatte es niemand bemerkt, weil das Blut in die Rüstung gelaufen war. Jetzt entdeckte Julian auch die Delle in Edmunds Helm. »Schnell, bringt mir Verbandszeug«, sagte er. Devereux schaute auf ihn hinab. »Wer seid ihr eigentlich, Söhnchen?« »Warringham.« »Ach, seid ihr etwa der Bruder meiner kratzbürstigen Schwägerin?« Julian hob den Kopf, aber er sagte nichts. Devereaux lächelte süffisant. »Sie ist eine richtige kleine Teufelin, wenn ihr mich fragt. Aber mein Bruder wird mit sowas fertig, da könnt ihr ganz beruhigt sein. Man kann wohl sagen, er hat sie gezähmt. Jedenfalls hört man sie bis runter in den Hof jubilieren, wenn er es ihr so richtig besorgt. Anscheinend hat sie's gern ein bisschen härter und...« Julian wusste nicht, wie der Dolch in seine Linke gekommen war. Plötzlich hielt er die scharfe Waffe umklammert und sprang Devereaux an. Er kam jedoch nur so weit, Devereaux an der Kehle zu packen, ehe zwei von dessen Männern sich auf ihn stürzten, was wiederum Julians Ritter auf den Plan rief. Schließlich lagen sie alle vier am Boden, jeder einen Stiefel auf Brust oder Rücken. »Lasst sie aufstehen«, knurrte Devereaux unwirsch. Julian wurde auf die Füße gezerrt, aber zwei Männer hielten ihn gepackt. Der Marcher Lord trat ganz dicht vor ihn. »Ich glaube, euch behalten wir vorerst hier, Söhnchen. Ihr könnt euren verwundeten Busenfreund versorgen.« »Dann werdet ihr uns auch hier beherbergen müssen, Sir«, meldete Lucas Durham sich zu Wort. »Wir gehen, wohin Warringham geht.« »Nein, ich denke nicht«, beschied Devereaux. »Ich kenne euch. Euer Vater war Sheriff von Kent, richtig?« »Stimmt.« »Durham, jetzt weiß ich's wieder. Ihr seid einer von diesen Pfeffersäcken.« Er spie Lucas vor die Füße. »Durchtrieben und rattenschlau. Wenn ich euch und eure Freunde zu ihm sperrte, würdet ihr doch immer nur Fluchtpläne schmieden und mir Ärger machen. Packt euch, ehe ich euch Beine mache.«